Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz, sagen wir, recht herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und wir sind eingeladen heute Morgen zu einem Fest des Glaubens an diesem Sonntag mitten in der Passionszeit. Denn jeder Sonntag ist für eine kleine Auferstehungsfeier in der Fastenzeit. Wir hören Gottes Ja, wir dürfen aufatmen, auftanken in Gottes Gegenwart. Und wir hören heute eine weitere Tischgeschichte, die hat den Titel Das Fest der Versöhnung und der Vorgeschmack auf den Himmel. Und wir hören Gottes Einladung, kommt an seinen Tisch und lasst euch stärken und trösten. Und das wollen wir heute auch gemeinsam machen im Abendmahl. Und wie das geschehen wird, wird uns nachher Miriam Ellermann sagen. Schließen möchte ich mit dem Wochenspruch. Der steht in Matthäus 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Ich lade Sie ein, den Psalm schon einmal aufzuschlagen. Wir beten miteinander Worte aus Psalm 43. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn meine Feinde mich drängen? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt, lasst uns anbeten. Manchmal ist es so, Gott, als würde das Leben um uns herum mit allem Krach, mit den vielen Eindrücken und dem Stress uns ohnmächtig machen, schwindelig, und wir verlieren uns selbst und dich aus den Augen. Wir leben wie in der Fremde und sehnen uns nach einem Zuhause, nach einem Platz, wo wir sein können, wie wir sind. Manchmal geht uns der Sinn des Lebens im Einerlei des Alltags verloren. Wir suchen Hilfe und bitten dich, barmherziger Gott, um dein Erbarmen. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr belastet und voller Sorgen und Fragen seid. Ich will euch erquicken. Lieber himmlischer Vater, du willst nicht, dass wir untergehen im Alltag und in unseren Sorgen und Problemen. Du gehst uns nach und du findest uns, manchmal an Orten und zu Zeiten, die wir gar nicht für möglich halten. Nun sind wir hier, heute Morgen. Schenk uns das Wunder der Begegnung mit dir. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Mitten hinein in Elend und Not des Volkes Israels, das aus der Gefangenschaft in die Trümmer ihres alten Lebens zurückkehrt, lässt Gott den Propheten Jesaja sprechen. Gegen die Hoffnungslosigkeit setzt er Jubel, gegen die Traurigkeit die Freude. Und er zieht den Bogen so weit, dass auch wir uns eingeschlossen fühlen dürfen, wenn er vom endzeitlichen Festmahl spricht. Ich lese aus dem Propheten Jesaja 25, die Verse 6 bis 9, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Ein Festmahl für alle Völker. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Ein Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, das es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Amen.
Bitte bleiben Sie noch einen Moment stehen. Heute singen wir das Glaubensbekenntnis, das Lied Nummer 137 aus den Freitönen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott und von dem Herrn Jesus Christus, der war, der ist und der wiederkommen wird. Amen. Am letzten Wochenende feierte meine kleine Schwester ihren 40. Geburtstag. Und da sie bei meinen Eltern lebt, saßen wir wieder einmal zusammen um den großen Esstisch. Diesen Tisch haben meine Eltern kurz nach ihrer Hochzeit vor beinahe 50 Jahren gekauft. Dieser Tisch im Speisezimmer für die ganz besonderen Tage. Mittlerweile sitzt mit Juli und Marie die dritte Generation an diesem Tisch. An dem Tisch zum Reden, zum Lachen, zum Feiern, zum Nachhausekommen. Und definitiv war und ist er immer ein Tisch für die Torten und für die Festessen. Und irgendwie ist er für mich etwas Besonderes, dieser Tisch. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist längst verkauft. Aber diesen alten Tisch, den gibt es immer noch. Und vielleicht steht bei Ihnen zu Hause auch ein solcher Tisch, womöglich noch älter, an dem noch mehr Generationen gesessen haben. Oder Sie erinnern sich an besondere Tische in Ihrer Geschichte. Offenbar brauchen wir Geschöpfe das Gefühl, hier gehöre ich hin, hier habe ich meinen festen Platz und den macht mir niemand streitig. Ich bin willkommen, ich gehöre dazu. Die Lachse in norwegischen Gewässern schwimmen weit hinaus ins offene Meer, aber zum Laichen kehren sie zielsicher in genau den Flussarm zurück, in dem sie geboren wurden. Die Störche und Graugänse fliegen zehntausende Kilometer weit über das Meer und doch kehren sie Jahr für Jahr dorthin zurück, wo sie hingehören, wo sie aufgewachsen sind. Sie sind anscheinend auf Heimat programmiert. Jeder braucht so etwas, so einen Platz, an den er oder sie gehört. Und ein Platz am gedeckten Tisch ist dafür ein gutes Bild. Wir haben einen Platz im Leben. Und das gilt, auch wenn es schwer wird. Denn es ist ja nicht immer harmonisch, es ist ja nicht immer schön und friedlich und festlich an unseren Tischen. Manchmal muss man um die Gemeinschaft am Tisch kämpfen. Manchmal ist es mühsam und manchmal schmerzhaft. Mancher sitzt auch schon immer oder schon lange allein am Tisch. Und kann nur sagen, ich erlebe das nicht. Erzähl mir doch nicht, wie schön das ist, zusammen am Tisch. Manche haben die Hoffnung aufgegeben, versuchen gar nicht mehr, ob nicht wenigstens manchmal an ihrem Tisch Gäste und Freunde ausgleichen, was im Leben fehlt. Manchmal zerbrechen Gemeinschaften. Wir haben diese Redewendung, da ist das Tischtuch zerschnitten. Mancher isst sein Brot alleine. Und manch anderer ist von den Tischen geflohen, an denen er einst saß. In der Bibel wird all das auch nicht verschwiegen. Da wird immer wieder erzählt von denen, die keinen Platz am Tisch haben, die allein sitzen, vertrieben oder geflohen oder aus anderen Gründen der Einsamkeit ausgeliefert sind. Sie erzählt aber auch von dem einen, zu dessen Markenzeichen es gehörte, sich mit jedem an den Tisch zu setzen. Für ihn ging die Liebe zu seinen Mitmenschen durch den Magen. So sehr, dass seine Feinde, die anderen die Tischgemeinschaft mit ihm missgönnten, ihn verächtlich Fresser und Säufer nannten. Als sie wieder einmal meckerten und maulten, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen, da antwortet Jesus mit einer Tischgeschichte. Nachzulesen in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ein Vater hat zwei Söhne, ganz unterschiedlich in ihrer Art, wie Geschwister das schon mal sind. Da ist der Jüngere, der Ungeduldige, ein bisschen Leichtsinnige. Ihm wird es zu eng zu Hause. Er ist es leid, immer nur die zweite Geige zu spielen. Immer dieselbe öde Arbeit auf dem väterlichen Hof. Und erben wird ihn ja ohnehin sein älterer Bruder. Und so fordert er eines Tages seinen Erbteil ein. Wahrscheinlich ist es nicht leicht für seinen Vater, auf die Schnelle rund ein Drittel seines Besitzes zusammenzukratzen und flüssig zu machen. Aber der Vater hält ihn nicht auf. Er weiß, Liebe muss manches zulassen und aushalten. Der jüngere Sohn geht. Er lässt es sich gut gehen. Er gibt sein Erbe mit vollen Händen aus. Das Leben genießen, feiern und fröhlich sein, immer da sein, wo etwas los ist. Frei nach dem Motto, was kostet die Welt? Aber sie kostet am Ende mehr, als der Jüngere sich gedacht hat. Sie kostet ihn das Glück, allen Besitz. Sie kostet ihn beinahe das Leben. Schon ist es vorbei mit dem Lachen, den Freunden, dem nie endenden Spaß. Er ist pleite und allein. Am Ende landet er bei den Schweinen, ganz unten. Tiefer geht es nicht mehr. Anstelle des Rausches tritt die Ernüchterung. Was bin ich hier schon im fremden Land? Ein Tagelöhner, der nicht einmal das Nötigste zum Essen hat. Tagelöhner hat mein Vater auch. Mein Erbteil, an dem das Sohnesrecht hängt, ist vertan. Aber warum könnte ich nicht wenigstens Tagelöhner bei meinem Vater sein? Ich muss mich zu meiner Pleite, zu meiner Schuld bekennen. Ich werde zu ihm sagen, Sohn kann ich nicht mehr sein, aber mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Und so bricht er auf. Der Vater hat die heimkommende Jammergestalt von Ferne kommen sehen. Und in ihm, trotz des äußeren Bildes, seinen jüngsten Sohn erkannt. So als hätte er die ganze Zeit immer nur am Fenster gestanden und nach dem Jungen Ausschau gehalten. Rembrandt hat diesen Vater in einem tief beeindruckenden Gemälde als alten, halb erblindeten Mann gemalt. Ja, vielleicht war es so. Vielleicht lagen zwischen Weggang von zu Hause und der Rückkehr tatsächlich viele Jahre. Jahre, in denen der Vater alt geworden ist, gebrochen unter dem Kummer und doch noch immer hoffend. Er hat ihn nicht aufgegeben, zu keiner Stunde. Und so schaut er, ob der Sohn nicht endlich heimkommt. Er sehnt sich nach dem verlorenen Kind. Die Realität spricht dafür, ihn für tot zu halten. Und doch muss er immer in die Richtung schauen, aus der er, wenn er je heimkehren sollte, zu erwarten ist. Und eines Tages wird es wieder jede Vernunft Wirklichkeit. Es geht ihm durch und durch, erzählt Jesus. Der Vater vergisst seine Würde und sein Alter und läuft seinem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, lässt ihn gar nicht mehr los. Kein Wort des Vorwurfs, nicht, wo bist du gewesen? Was hast du getan? Was hast du uns angetan? Das alles nicht, nur Festjubel. Der Sohn kommt kaum dazu, die vorbereitete Rede zu halten. Der Vater hält sich nicht auf mit der Vergangenheit, mit der Enttäuschung und mit den Sorgen, die er um des Sohnes Willens hatte. Nein, sein Herz platzt vor Freude und allen sagt er, freut euch doch mit mir. Mein Sohn war weg, er war wie tot. Aber jetzt sitzt er wieder mit uns an einem Tisch, quick lebendig. Hier gehört er hin. Jeder soll es sehen. Er ist und bleibt trotz allem mein Kind. Aufs Neue soll gelten. Er hat seinen Platz an meinem Tisch. Für immer. Schon gibt er Anweisungen für ein rauschendes Fest. Der Zurückgekehrte wird ausgezeichnet mit der Sohneswürde. Er hält Festkleid und Siegelring und Sandalen, die ihn als freien Mann kennzeichnen. Sie feiern ein Fest, ein Willkommensfest, ein Versöhnungsfest. Alles könnte wieder gut sein. In der vorletzten Woche war ich in der Kita Hindenburgstraße zum monatlichen Kindergottesdienst und dort habe ich den Kindern diese Geschichte erzählt und mit Duplo-Figuren in der Mitte gespielt. Und an dieser Stelle saßen also der heimgekommene kleinere Sohn, der Vater und viele andere Figuren schon wieder am Duplo-Tisch. Da hielt es ein Junge nicht mehr aus und er platzte herein: Was passiert denn mit dem älteren Bruder? Ich erzählte also weiter, dass der Ältere nun richtig sauer wurde und sich weigerte, mit den Jüngeren den Tisch zu teilen. Nun wollte er weg, der Ältere, weg von diesem Lump von Bruder, weg von diesem unverschämt, unvernünftig liebevollen Vater. Der Vater geht nun auch diesem älteren Sohn hinterher und wirbt darum, dass er die Tischgemeinschaft nicht aufkündigt. Er will alle seine Kinder um sich haben. Jedes hat hier seinen Platz. Mit allen will er in versöhnter Gemeinschaft am Tisch sitzen. An dieser Stelle endet die Geschichte von Jesus. Die Kinder aber sind unzufrieden mit diesem offenen Ende. Und so stimmen wir ab. Feiert der große Bruder mit? Oder bleibt er dort im Abseits stehen? Eine klare Zweidrittelmehrheit entscheidet, der große Bruder feiert am Ende mit. Das wäre wohl ganz im Sinne von Jesus. Er erzählt diese Geschichte als Sehnsuchtsgeschichte, als Sehnsuchtsgeschichte des Vaters. Gott, so will es Jesus sagen, Gott hat mindestens so viel Sehnsucht nach Tischgemeinschaft, wie ihr Menschen das habt. Gott hält es kaum aus, wenn er nicht seine Menschenkinder an seinem Tisch versammeln kann. Alle, die, die zwischendurch weglaufen, die, die scheinbar immer schon zu Hause sind und doch nichts oder nicht genug gespürt haben von dieser Liebe des Vaters, von diesem Segen, von diesem Glück, das es bedeutet, in seiner Nähe sein zu können. Auch der ältere Bruder muss nach Hause geliebt werden. Jeder Tisch in dieser Welt, an dem Menschen beieinander sind, die sich gegenseitig anerkennen, willkommen heißen, unterstützen, ertragen, einander vergeben, ist wie ein Abbild dieses großartigen Tisches, an dem Gott seine Menschenkinder versammeln will. Ein Mahl der Gemeinschaft von miteinander und mit Gott versöhnten. Jedes Abendmahl, zu dem wir uns einladen lassen, ist eine solche Versammlung der Menschenkinder. Alle sind eingeladen. Niemand ist ausgeschlossen. Ausschließen kann man sich nur selbst. Ich bin so froh, dass wir ab Ostern ausdrücklich auch unsere getauften Kinder einladen, ihren Platz am Tisch des Herrn einzunehmen. Wie sollen sie es sonst erleben, einüben, schmecken und sehen, wie liebevoll und freundlich Gott ist, wenn wir ihnen diesen besonderen Platz der besonderen Nähe zu Gott vorenthalten? Ich glaube, auch wir Erwachsenen werden nie fertig, Abendmahl in all den verschiedenen Aspekten wirklich zu verstehen. Es ist darum gut, es einfach immer wieder zu tun, uns immer wieder einladen zu lassen, Abendmahl zu feiern. Und mal wird uns bewusst, wie gut es ist, in Gemeinschaft miteinander zu teilen. Ein anderes Mal ist es vielleicht dieser Aspekt der heutigen Geschichte. Ich darf neu beginnen. Der Vater vergibt mir und hält mir meinen Platz am Tisch frei und auch den für die anderen. Und gemeinsam feiern wir in versöhnter Gemeinschaft. Und genauso ist es auch mit den Kindern. Jemand hat mal gesagt, egal was wir Kindern predigen, sie machen uns ja doch alles nach. Wie gut, wenn wir ihnen vorleben, Gott hat Sehnsucht nach uns. Es gibt für mich einen Platz an seinem Tisch. Das ist Learning by Doing, ein lebenslanger Prozess, den wir üben werden, bis wir einst zu Hause ankommen. Denn Abendmahl feiern ist wie ein Rastplatz auf dem Lebensweg, auf der Reise zum ewigen Zuhause. So haben es Menschen immer schon erlebt. Wo Jesus Menschen an einem Tisch versammelte, da war es für diese Menschen wie der Himmel. Und genauso erzählt die Bibel auch vom Himmel. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Der Himmel ist ein einziges großes Festmahl, eine lange Tafel, eine riesig große Tischgemeinschaft mit Gott als Gastgeber in unserer Mitte. Dort haben wir einen Platz beim Vater. Dort ist ein ewiges Ja, ein unendliches Willkommensein und Daheimsein, Anerkennung und Bejahung. Und niemand ist mehr alleine und muss allein am Tisch sitzen. Und jede schöne Tischgemeinschaft und jede Abendmahlsgemeinschaft, die wir hier unten erleben, ist ein Vorgeschmack auf das, was uns dort in Gottes neuer Welt einst erwartet. Amen. Wir haben einen Moment der Stille. Freude und Leid liegen oft nah beieinander. Wir fühlen mit den Angehörigen, die in dieser Woche Abschied nehmen mussten. Verstorben und kirchlich bestattet wurden in der vergangenen Woche Adele Jonak, die zuletzt in Dortmund wohnte, im Alter von 82 Jahren. Margarete Raab aus der Josefstraße, sie wurde 90 Jahre. Und Edith Bölke aus der Gartenstraße, die im Alter von 86 Jahren verstarb. Der Apostel Paulus sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so gehören wir zum Herrn. Und guter Gott, wir vertrauen dir unsere Verstorbenen an. Und befehlen sie deiner Liebe und Treue an. Wir beten für die Angehörigen, dass du sie tröstest auf ihrem Trauerweg und dass du in ihnen die Hoffnung groß werden lässt, dass du lebst und dass wir mit dir leben werden. Amen. Wir danken herzlich für die Spenden des letzten Sonntages. Im Klingelbeutel am vergangenen Sonntag waren 160,67 €. Die Kollekte betrug 169,40 €.
Es ist zwar noch ein Monat Zeit und dann wird in der reformierten Kirche am 4. Mai die Ottmar Altausstellung zu Martin Luther eröffnet. Luther, der Verkünder, dazu laden wir herzlich ein und am Ausgang werde ich solche Einladungskarten verteilen für diejenigen unter Ihnen, die daran Interesse haben.
Wir springen vom Mai zu Ostern. Elke.
Ja, in 2 Wochen feiern wir das Osterfest. Und dazu laden wir am 2. Ostertag nach dem Gottesdienst, der hier unten in der Bauernkirche stattfindet, zu einem Osterbrunch ein. Wir haben soeben von der Tischgeschichte gehört, von der Tischgemeinschaft. Und wir wollen das Auferstehungsfest feiern in Gemeinschaft, in der Tischgemeinschaft. Und zu diesem Brunch sind alle herzlich eingeladen. Und alle, die dazukommen, bringen etwas mit zu essen. So haben wir ein ganz buntes und reichhaltiges Buffet in warmer oder kalter Form. Herzliche Einladung am 2. Ostertag.
Dieser Gottesdienst wird übrigens in Gemeinschaft mit der Erlöser- und mit der Johanneskirchengemeinde gemeinsam gefeiert. Eine gemeinsame Aktion ist auch die Veranstaltung Lebenslinien. Immer am ersten Freitag im Monat von 18.30 Uhr bis 20 Uhr laden dazu Pfarrer Gottfried Abrath und Pfarrer Martin Legler an. Lebenslinien, lass uns darüber reden, über die Erlebnisse, die das Leben schreibt. Einmal im Monat finden wir die Gelegenheit, Erfahrungen zu teilen, zu reden, zu hören, beschenkt zu werden. Die erste Veranstaltung in dieser Reihe ist am kommenden Freitag, am 7. April. Und genauso herzlich laden wir auch ein, Stille in der Passions- und Fastenzeit zu erleben. Das ist mittwochs, noch zweimal jetzt in dieser und in der kommenden Woche, mittwochs von 19 Uhr bis 19.45 Uhr in der reformierten Kirche. Nun lade ich Eva Neumann ein, nach vorne. Eva Neumann ist in dieser Gemeinde keine Unbekannte, und doch wagt sie sich in neues, unbekanntes Land. Eva Neumann hat die Ausbildung zur Gemeindeschwester begonnen. Davon wollen wir heute Morgen kurz berichten, und das erzählst du am besten selbst, warum du das machst und was du dort lernst.
Ja, vor 2 Jahren ungefähr habe ich in der Fortbildung Ehrenamt in der Seelsorge Gemeindeschwestern kennengelernt. Und sie berichteten von ihrer Arbeit und das gefiel mir so gut und ich dachte, ja, das wäre was, das möchte ich auch gerne machen. Menschen besuchen in den Krankenhäusern, eventuell auch zu Hause, diejenigen, die halt zu Hause alleine oder krank sind und einfach mal einen Besuch wünschen, da möchte ich gerne hingehen, möchte ihnen gerne das Licht weitergeben, das Licht, das uns Jesus gibt, in ihre Häuser bringen, wenn sie nicht mehr hierhin kommen können. Das sind meine Beweggründe, warum ich das gerne mache. Und ich habe jetzt schon angefangen und mache den Besuchsdienst erstmal in den beiden Krankenhäusern hier in der Stadt. Und ich muss jedes Mal sagen, auch wenn es manchmal schwere Begegnungen sind, so ist es doch immer hinterher für mich auch, dass ich mit Frieden erfüllt und mit Freude erfüllt werde. Es macht einfach Freude. Und ich möchte auch gleich schon an dieser Stelle sagen, wer da auch ein Herz für hat, der kann sich doch einfach mal mit mir zusammensetzen und wir können mal gemeinsam überlegen, wie wir vielleicht so einen Besuchsdienst gestalten können. Genau. Und jetzt möchte ich auch gerne dafür gesegnet werden.
Das machen wir. Vorher interessiert uns vielleicht noch, wo wird man denn das Gemeindeschwester? Was ist das für eine Ausbildung?
Die Ausbildung wird im Diakonissenmutterhaus in Witten angeboten. Und sie dauert 3 Jahre. Sie findet immer in Blöcken statt. Immer eine Woche in Witten sein und ganz hineintauchen in die Arbeit der Diakonissen. Allerdings hat sich das Bild der Diakonissen etwas verändert. Es ist nicht mehr so wie früher, die Gemeindeschwester, das ist jetzt die offizielle Bezeichnung dafür, die ist halt dafür da, wirklich zu sprechen. Nein, das ist nicht richtig. Erstmal zuhören. Das ist nämlich das Wichtigste. Zuhören, was der andere mir sagen möchte.
Ja. Ohne Dutt und Haube, dafür mit einem, mit einem Namensschild, wo drauf steht, wer du bist und wo du herkommst. Und wichtiger als all das ist es, genau, dass du im Segen Gottes gehst, im Segen Gottes gehst, und den wollen wir dir nun zusprechen. Guter Gott, wir danken dir für Eva Neumann und für diese Liebe zu Menschen, die du ihr ins Herz gepflanzt hast. Wir senden sie aus als Gemeindeschwester in die Krankenhäuser und Häuser unserer Stadt. Und wir bitten dich, dass du sie das erleben lässt, dass du ihr sagst, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und so geh, Eva, im Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er schaue dich freundlich an und er bringe mit dir seinen Frieden zu denen, die du besuchst. Amen.
Thank you.
eingeladen zum Fest des Glaubens. Das sind wir. Alle, die sich nach Versöhnung, nach Neuanfang, nach Gottes heilsamer Nähe sehnen, sind willkommen an seinem Tisch. Wir feiern wie immer in der Bauernkirche das Abendmahl mit Traubensaft in zwei Stationen. Hier oben im Altarraum wird der Gemeinschaftskelch gereicht und dort vorne vor der Taufkapelle feiern wir mit Einzelkelchen. Der Herr sei mit euch. Barmherziger Vater, welch ein Vorrecht, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Welche Gnade, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Nimm uns mit dem, was wir mitbringen. Schmerz, Schuld, Zweifel, aber auch Hoffnung, Dankbarkeit und Lebensfreude. Wir preisen dich dafür, dass wir alle Platz finden an deinem Tisch. Wir loben und anbeten dich dafür, dass du uns stärkst und sättigst. Und wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist herab auf die Gaben, dass sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. Wir danken dir, dass wir auftanken können für unsere Lebensreise, bis wir eins mit den Engeln und allen, die uns vorausgegangen sind, und mit denen, die nach uns ankommen, mit dir vereint am Tisch sitzen und singen. So lassen wir uns mit hineinnehmen in die Tischgeschichte aller Tischgeschichten. In der Nacht in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde. Da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esst. Das ist mein Brot, mein Leib, der für euch gegeben wird. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott dafür, reichte ihn herum und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es raustrinket, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so beten wir als Tischgebet das Gebet des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede Jesu erfülle unsere Herzen, und wir werden zu Friedensboten. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Wie glücklich ist jede und jeder, der ihm Vertrauen schenkt. Amen. Können wir aufstehen zum Gebet. Danke, guter Gott, dass wir Gäste an deinem Tisch sein dürfen, immer wieder. Danke für Brot und Wein, das durch deine Gegenwart zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils für uns wird. Danket dem Herrn, denn er ist barmherzig und seine Güte währt für immer und ewig.
Gott des Lebens, bevor wir uns aufmachen, dich zu suchen, stehst du schon da mit ausgebreiteten Armen und wartest auf uns. Dafür danken wir dir. Gib uns in unserem Alltag ein Gespür dafür, was dem Leben dient, damit wir uns nicht mit wertlosem Zeug abspeisen lassen und tun, was dem Leben dient. Hilf uns, nicht abseits zu stehen, wenn das Fest des Lebens gefeiert wird, damit wir aus deiner Quelle Kraft schöpfen.
Vater, du willst, dass wir aufeinander achten. Darum bitten wir dich, gib uns Augen für die Einsamkeit der Nachbarin. Gib uns ein Ohr für den Kollegen oder den Mitschülern, denen uns schon lange keiner mehr zuhört. Gib uns eine offene Hand für die Menschen, die materielle Not leiden. Gib uns ein offenes Herz, damit wir uns in deine liebevollen, geöffneten Arme bergen können. Und mach unser Herz weit und liebevoll, um für andere da zu sein. Amen.
Wir singen als Schlusslied den aaronitischen Segen und ich lade ein, dazu stehen zu bleiben. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr schaue dich freundlich an und er gebe uns und dieser Welt seinen Frieden.